Ich lag so ein bisschen abschüssig auf der Radtrommel, als einer halt meinen Nacken hochgehalten hat, dass mein Blut nicht so in den Kopf geht und sagte damals zu dem: Du Max, ich kann nicht mehr laufen. Mir war das so peinlich, dass andere um mich getrauert haben. Also dass ich anderen Schmerzen gemacht habe, nur weil ich dumm nicht Fahrrad fahren kann. Das war das, was mein Unfall mir auch geschenkt hat. Auch dieses wirklich aus diesem Hamsterrad raustreten und zu lernen oder jetzt anzuerkennen, zu lernen, A, Gefühle zuzulassen und B, stolz auf sich zu sein. Es war, als hätte mir jemand einen Stein von meinen Schultern genommen. Also ich habe mich auf einmal so befreit gefühlt, niemand mehr beweisen zu müssen, was ich kann. Sondern halt, es nur noch um mich geht, um nichts anderes mehr.
Christina Vogel ist eine der erfolgreichsten Bahnradsportlerinnen aller Zeiten. Heute sitzt sie im Rollstuhl und ist glücklich. Robin und ich sprechen mit ihr darüber, wie dieser Unfall vor ein paar Jahren sie bei allem Übel auf eine Art auch befreit hat. Wie sie lernen musste, ihre eigenen Gefühle zu spüren und ihr Leben zu genießen.
Damals war halt, mentale Sachen, Psychologe, war mir nicht erlaubt. Geht's nicht, hab dich nicht so, sei einfach stark, sei ein Mann.
Christina erzählt uns, was sie heute über den Verursacher ihres Unfalls denkt. Wie sie schon ein paar Jahre früher dem Tod von der Schippe sprang, wie sie für eine Zeit in der Politik gelandet ist und woher eigentlich ihr unbändiger Wille zur Freude kommt. Es ist eine Folge, über die Robin und ich noch lange nachgedacht haben. Darüber, wie groß manche Probleme in unserem Leben sind und wie viel Einfluss wir darauf haben, wie groß oder klein sie in unserem Kopf werden. Und ob wir jemals so stark werden können wie Christina. Und damit viel Spaß mit Wie geht's?
Das ist Wie geht's? Christina Vogel.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wie geht's mit Robin Gosens und mir, Nils Stratmann. Ich freue mich, dass wir wieder absolute Top-Athleten bei uns haben und Robin Gosens. Insofern, bevor wir zum Gast kommen, erstmal an dich die Frage, Robin, wie geht's?
Hallo ihr Lieben, mir geht es tatsächlich gut. Wir nehmen hier gerade auf und das kann man vielleicht auch mal dann transparent sagen, in Zeiten, wo gerade bei mir der Transfermarkt wieder geschlossen ist und dementsprechend ist es bei mir immer so ein bisschen turbulent. Zwar geht es für mich jetzt nicht wieder zu einem neuen Verein, aber ich habe gefühlt 7 oder 8 neue Spieler bekommen. Und das ist insofern immer so ein bisschen eine komplizierte Zeit, weil du mitten in der Saison bist und dich dann wieder aneinander gewöhnen musst. Du musst dann relativ schnell wieder diesen Spirit finden, der dich halt im ersten Teil der Saison ausgemacht hat. Das versuchen wir jetzt relativ schnell zu finden, eine Einheit zu werden, damit wir dann quasi für die heiße Phase der Saison wieder an einem Strang ziehen können. Aber das finde ich immer auch aus psychologischer Hinsicht eine sehr interessante Zeit für eine Mannschaft, wenn dann viele Spieler gehen, viele neu kommen, so wie das jetzt bei uns war. Und deswegen geht es mir gut. Ich fühle mich gerade so ein bisschen als Psychologe der Mannschaft, weil ich erstens einer der Älteren bin und zweitens ja auch irgendwie so ein bisschen den Background habe und versuche da zu helfen bei der Integration der Jungs. Ansonsten ist alles wunderbar. Christina, wie geht es dir? Ich freue mich unglaublich, dass wir heute hier zusammen sprechen dürfen.
Ich freue mich. Also schön, dass es geklappt hat. Ne? Ich habe hier Haus und Hof hier bei mir zu Hause eingeladen. Ich glaube, die ersten externen Menschen, die nicht zu meiner Familie gehören.
Ja, wenn du wüsstest, hier steht Carrot Cake rum, hier gibt's alle Arten von Getränken. Es ist wie so eine kleine Party.
Ich kann alles. Von Saft bis, was haben wir gesagt, Pons? Nee, den Espresso Martini willst du nachher trinken noch zum Abschluss.
Boah, schade, dass ich das hier remote dazu geschaltet bin, ey.
Christina, Robin hat gerade was Interessantes gesagt, eben, dass bei denen gerade der Umbruch stattfindet, dass ganz viele neue Spieler da sind und das neue Team sich finden muss. Jetzt ist es bei dir so, dass du jetzt keine großen Mannschaften gehabt hast, sondern eigentlich im Grunde eine Partnerin, eben Miriam Welte. Ihr beide aber bei euren Bahnrand-Teamsprints extrem eng im wahrsten Sinne des Wortes zusammenarbeiten musstet. Wie habt ihr euch als Team gefunden damals?
Meine Sorge ist ja trotzdem, dass jeder Charakter in eine Mannschaft was Neues reinbringt. Ne? Also es ist ja immer total verrückt, weil eine Mannschaft findet sich ja, jeder weiß, wer was ist, wer der Witzige ist, wer der Vertrauensvolle ist, wer die Mutti ist, wie auch immer. Und wenn neue Menschen dazukommen, ist ja quasi alles anders. So ist ja auch wie, wenn du einen neuen Mechaniker kriegst oder einen neuen Physiotherapeuten kriegst, da wirft es alles mit auseinander und so. Aber so war es ganz schön, dass ich sie ja echt stabil hatte. Ich bin mit ihr 2008 das erste Mal gefahren. Und bis ich meine Karriere beendet habe, aus Unfallgründen 2018, ja, 10 Jahre lang zusammengefahren, 10 Jahre lang das Hotelzimmer geteilt. Wir wussten am Ende ganz genau, wer bringt was mit. Ich so Entertainment, sie eher die Haarwäsche zum Beispiel auch, dass man ein bisschen Gewicht sparen konnte. Wer schläft wo auf welcher Bettseite? So war es, dass man halt aus seinen Einzelpositionen unfassbar stark sein musste. Aber wir über die Zeit immer so ein krasses Vertrauensverhältnis hatten, was wirklich sehr, sehr freundschaftlich auch war, dass wir wussten, wir können es blind aufeinander verlassen, auch wenn wir halt eben so Einzel-Mannschaftssportart sind. Weil, das vielleicht viele nicht wissen, die Miriam Welt ist in einem Teamsprung zusammengefahren. Es ist eine Zeitfahrdisziplin, wo man sehr, sehr schnell zusammen irgendwie auch integrieren fahren muss und auch so eine Wechselrunde treffen muss, die 20 Zentimeter groß ist bei über 60 km/h. Dann gibt es aber Disziplinen, da fahren wir auf einmal gegeneinander. Und da von Tag, wo man zusammenfährt, auf den Tag drauf, wo man auf einmal gegeneinander fährt, zwischen, ist dann vielleicht manchmal schwierig. Aber da wir einfach so klar mit uns waren, war auf der Radtour immer Wettkampf. Und wenn man also runtergekommen ist, war klar, jetzt sind wir halt wieder das Team, wir brauchen es zueinander einfach auch.
Und war das dann trotzdem so ein Gönnen untereinander? Also wenn man dann gegeneinander gefahren ist, war die Freundschaft so gefestigt und war man so vertrauensvoll zueinander, dass man dann auch sagen konnte, ich gönne dir jetzt hier gerade den Titel, auch wenn wir gegeneinander fahren?
Vielleicht müsstest du das Miriam fragen.
Oh, selbstbewusst.
Stark, ja, stark.
Nein, ehrlicherweise, wenn wir Einzel gefahren sind, ich eigentlich eher immer gewonnen und sie war dann eher die ins dann zweite Wort oder halt gar nicht in die Finals gekommen ist oder sowas. Aber also wahrscheinlich ist es besser, wenn man sie fragt. Der Unterschied ist, ich kann ja jemandem was gönnen, auch wenn ich gleich das auch für mich möchte. Also ich kann ja auch den Erfolg für mich möchten, also wollen, zu sagen, ich werde auch gern Weltmeister, ich werde auch gern das und sogar können, aber trotzdem hat es ja mit der Person nichts zu tun. Also ich glaube, es ist wichtig und lernt man vielleicht auch im Sport, dass man die Leistung von anderen trotzdem respektiert, auch wenn man sagt, ich möchte auch irgendwann mal auch hin, als Vorbild vielleicht doch sieht. Also das war niemals Debatte bei uns.
Ich finde es interessant, wenn ich da noch kurz reingehen darf, weil das irgendwie bei uns im Sport, obwohl wir eine viel größere Truppe sind, irgendwie manchmal von meinem Gefühl und von meinem Empfinden trotzdem viel mehr dieses Konkurrenzdenken ist. Und ich habe jetzt schon einiges in diesem Fußballbusiness miterleben dürfen und mir ist so oft aufgefallen, dass wir zwar in einem Mannschaftssport agieren und trotzdem so gefühlt jeder sein eigenes Ding macht und jeder so ein bisschen auch nur an seinen eigenen Erfolg denkt. Und gerade dieses Gönnen ist bei uns im Fußballgeschäft halt meistens gar nicht der Fall. So, wenn jemand anders einen guten Transfer macht, weil er 3, 4, 5, 6, 7 gute Spiele gemacht hat, dann ist er so, wie kann das sein, dass der jetzt sich den Transfer verdient hat und ich bin noch hier bei dem aktuellen Verein? Und das ist mir so oft aufgefallen. Ich finde das so schade, weil man ja im Prinzip genau für das Gleiche kämpft. Man ist jeden Tag 7, 8 Stunden aufeinander, muss zusammen agieren und muss auch als Einheit funktionieren. Und wenn du dann halt nicht in der Lage bist, dem anderen, der das vielleicht dann einfach auch gut gemacht hat, das zu gönnen, ich finde, das ist dann immer sehr schade. Ich finde aber auch, ich weiß gar nicht, wie du das siehst, kannst du gerne mal sagen, aber so ein bisschen auch ein gesamtgesellschaftliches Problem mittlerweile, oder? Dass wir einander kaum noch was gönnen, dass wir immer nur das Schlechte in allem sehen und Hauptsache versuchen, die Leistung des anderen runterzuspielen, damit man selbst einigermaßen gut dasteht. Siehst du das auch so?
Ja, total. Ich glaube, wir hatten es ja gerade im Vorgespräch auch so ein bisschen, ne? Wo du dich in Deutschland gefühlt hast und jetzt im Ausland fühlst, ist auch immer so, dass ich das Gefühl habe, wenn man im Ausland irgendwie rumläuft, dass man eher so, ey, geil, stolz auf dich, hast du krass gemacht irgendwie. Und in Deutschland ist es immer so, ey, weißt du, du baust ein Haus und das Erste, was kommt, na, die Fenster aber, die müsst ihr mal putzen, ne? Oder was da heizt, ne? Also die Heizkosten würde ich gerne mal sehen, ist ja dann sofort statt, ey, geil, du kannst dir das Haus leisten oder halt das Auto oder ich weiß nicht, warum wir auch so sind. Und ich glaube, das ist so viele Probleme, die wir jetzt overall gesellschaftlich, wenn wir das so aufmachen möchten, einfach auch damit machen können. Wie gesagt, gönnen ist was total Feines und macht für mich auch irgendwie auch leicht und mein Leben schöner, als immer nur miesepierig zu sein. Wobei ich natürlich auch klar ehrgeizig bin. Irgendwie, ich kann mir auch vorstellen, dass in den Zeiten, wo ihr als Team am besten funktioniert habt und vielleicht auch eher mehr so ein Konsens war, es einfach auch am allerbesten gelaufen ist, als wenn du halt immer 2 Ego-Shooter hast, wobei die da immer hast, ne? Aber ich glaube, so wie jeder weiß, was er im Team verantwortlich ist, was seine Rolle ist, natürlich auch klar ehrgeizig sein kann, aber ich glaube, dann läuft es immer am allerbesten tatsächlich auch.
Das zeigt auch die Erfahrung, die ich zum Beispiel bei Atalanta hatte in einem meiner ersten Clubs in Italien. Da war es zu einem gegebenen Zeitpunkt dann echt so stark zu sehen, wie wir echt alle uns gegenseitig das Maximale gegönnt haben, wo wir einfach nur zusammen als Mannschaft Erfolg haben wollten. Und klar, es sticht dann der eine mal mehr raus als der andere und verdient sich dadurch einen Transfer. Das ist ja ganz normal, aber ich glaube wirklich, dass du komplett recht hast mit der Aussage, dass man nur dann wirklich vor allem in Mannschaftssportarten Erfolg haben kann, wenn man wirklich einander gönnt, zusammen erfolgreich sein möchte. Weil letzten Endes sind die Mannschaften mittlerweile alle so gut, egal ob das jetzt im Fußball ist oder in anderen Sporten ist, die haben Zugang zu so vielen Mitteln mittlerweile, dass Details halt auf dem Top-Niveau entscheiden. Ne? Deswegen gehe ich komplett mit dem, was du sagst, voll.
Robin, hast du das denn mal andersrum gehabt, dass du einen Spieler gehabt hast, den du auf dem Feld gehasst hast und immer wieder auf deiner Position quasi bekämpft hast und irgendwann saßt ihr plötzlich zusammen in einer Kabine?
Das hatte ich tatsächlich noch nie und ich bin auch froh darum. Es gab mal eine Situation und die habe ich auch nach wie vor oftmals im Kopf. Das war damals bei Heracles Almelo, da gab es einen Spieler auf meiner Position, der den Anspruch hatte zu spielen. Und ich hatte natürlich auch den Anspruch zu spielen, was erstmal ja kein Problem ist. So ist das bei Konkurrenzsituationen im Fußball. Ich habe kein Problem damit, wenn du ehrgeizig bist als Fußballer und wenn man auf dem Platz sich auch mal streitet und mal fightet für seine Position, kämpft, alles gut. Aber wenn du das dann nicht auf dem Platz lassen kannst und das immer mit außerhalb des Platzes nimmst und mit in die Kabine trägst, dann wird es halt irgendwann sehr, sehr kritisch. Deswegen war es dann irgendwann mehr so ein Gerangel außerhalb des Platzes, als sich behaupten auf dem Platz. Und ich habe unter der Situation total gelitten, weil ich nicht wusste, wie ich damit umgehen soll, weil ich halt nicht so ein Typ bin, der das dann mitnimmt in die Kabine, sondern ich kann das auf dem Platz lassen und muss das dann nicht unbedingt auch noch weiter in der Kabine austragen. Und die Situation hat auch dazu geführt, dass ich lange Zeit einfach nicht gespielt habe, weil er sich dann durchgesetzt hat und weil er halt eben auch die Spielchen gespielt hat, die den Trainer dann dazu veranlasst haben, ihn spielen zu lassen. Weil ich keinen Zugang zu der Situation hatte und nicht wusste, wie ich mich verhalten sollte, habe ich das halt so über mich ergehen lassen. Das würde ich heute sicherlich anders machen, aber das sind Situationen, die sind nicht schön, weil wie gesagt, wir sind in einem Mannschaftssport und da muss immer der Erfolg der Mannschaft an erster Stelle stehen. Das war in dem Fall sicherlich nicht der Fall.
Letztendlich geht's bei all dem, worüber wir gerade sprechen, natürlich auch viel über Stärke und über Charakterstärke. Christina, wir haben es vorhin angerissen oder ich habe es angerissen in der Begrüßung. Wir haben eine absolute Top-Athletin hier, Europameisterin, Weltmeisterin, olympische Goldmedaillen, Weltrekorde, die du im Grunde immer nur noch selbst brechen konntest. Du hattest jahrelang die stärksten Beine Deutschlands. Was macht einen starken Menschen aus?
Am Ende ist, glaube ich, das Beste, wenn man genau weiß, was man kann und was man nicht kann. Und was man nicht kann, zu wissen, wo man das A vielleicht herkriegt, das Know-how, oder wie man daran arbeiten kann. Ich glaube, das Bewusstsein, also ganz genau sich selber zu reflektieren zu können und das Bewusstsein darüber zu haben, ich glaube, das macht wen Starken aus. Und damit meine ich, dass man halt jeden Tag irgendwie hundertprozentig da wie so Herkules performen muss oder sowas auch. Ich glaube auch Weakness oder so, man sagt ja, Weakness kann ein Power sein, auch das einfach so bewusst sein, weil ich Tees habe, wie ich damit umgehen kann, was ich da auch brauche, um wieder rauszukommen. Aber auch zumindest, wenn ich weiß, ich bin schlecht im Krafttraining, wie auch immer zum Beispiel, ne? Und das brauche ich vielleicht auch so, oder den Trainer brauche ich vielleicht auch, oder im Alltag selber, wenn man weiß, ich kann nicht gut rechnen, however, ne? Also so Kleinigkeiten. Ich glaube, ein starker Mensch ist der, der ganz genau weiß, was er kann und was er nicht kann.
Runtergebrochen klingt es ganz schön, dass eigentlich die größte Stärke ist, seine eigenen Schwächen zu kennen. Und ich meine, letztendlich ist das ja auch ein Riesenthema bei dir, weil bei dir ja natürlich dieses, was kann ich und was kann ich nicht, hat sich in einer Sekunde komplett geändert. Und darüber wollen wir natürlich auch noch sprechen, über deinen Unfall 2018, bei dem du am Ende von Glück sagen konntest, dass du überlebt hast, aber eben seitdem im Rollstuhl sitzt. Bevor wir aber dahin kommen, ist es, glaube ich, aber ganz gut, dich nochmal kennenzulernen und den Weg dahin kennenzulernen. Du bist in Erfurt aufgewachsen, du hast da mit dem Radfahren angefangen, bist dann sehr schnell auch zum Bahnradfahren gekommen. Warum? Weil Radfahren ist sowas, es ist nicht ganz so langweilig wie Schwimmen, aber dafür finde ich wahnsinnig unbequem, gerade wenn man sich diese Sprints anguckt und so weiter. Das ist diese Haltung, die man da auf dem Fahrrad hat, der Nacken, das Becken, das muss doch alles tierisch schmerzen. Wie bist du zu diesem Sport gekommen?
Also gibt es erste Sport, der bequem ist? Weiß ich nicht.
Guter Punkt.
Weiß ich nicht. Davon abgesehen. Also ich bin jemand, ich sage lieber erstmal ja, bevor ich nein sage. Ich habe im Straßenradsport begonnen, wie viele Freunde haben einfach da mitgemacht und so. Es gab so ein Schild in der Grundschule, da habe ich mich gemeldet und fand ganz cool. Und witzigerweise habe ich dann erst mit Tanzen angefangen und habe dann eine Münze geworfen, ob ich jetzt Radsport oder Tänzerin werde, weil sie Trinkzeit immer Schlitten hatten. Ich konnte mich nicht entscheiden. Also stand ich da, Kopf oder Zahl, Radsport oder Tanzen. Das wissen wir jetzt, was es geworden ist, aber so bin ich Radsportin geworden. Irgendwann machst du mehr Wettkämpfe tatsächlich auch und ich musste dann an der Landesmeisterschaft in Gera teilnehmen und war da echt erfolgreich. Ich habe mir aber vor jedem Rennen erklären lassen, was ich da zu tun habe, wo es Punkte gibt oder ob es eine Zeitdisziplin ist, ob ich ohne Attacke fahren muss. Also ich habe wirklich keine Ahnung, was ich da mache und war aber echt nicht schlecht. Mein erster Trainer hat gesagt, komm, wir fahren mal zu einem Bundessichtungsrennen, 2005 nach Stuttgart. Und ich dachte, who am I, wenn er sagt, dann machen wir das halt einfach so. Und bin ich da hingefahren und war auch so. Ich habe keine Ahnung, was ich zu tun hatte. Wir hatten mir wirklich über alles erklärt, also gefühlt, als wenn mir das ABC erklären müsste oder sowas auch. Und da bin ich dann beim ersten Sichtungsrennen direkt selected worden für die Nationalmannschaft im Jugendbereich damals auch. Also das war halt die ersten Jahre mehr Überholspur, als dass ich überlegt habe und wusste, was ich da eigentlich überhaupt mache. Aber erstmal ja. Nein, kann man später sagen und dann schaut man, was da irgendwie auch passiert. So. Und das ist, glaube ich, auch so eins meiner Lebensweisheiten. Nein, hat man sicher, ein Ja kann man kriegen. Also guck mal, was daraus passiert. Ich meine, der Rest ist in der Books. Ich bin 2005 dann Nationalkader geworden und 3 Jahre später war ich schon 6-fache Juniorenweltmeisterin.
Du sagst zwar an der Stelle, dass du nicht so wirklich Ahnung hattest von dem Sport, aber es war schon der Sport, der dir am meisten Spaß gemacht hat und du saßt wirklich sehr gerne auch auf dem Fahrrad, nehme ich an.
Sag mal, im Schüler-Jugendbereich machst du ja eh Sachen, die irgendwie Bock machen oder sowas auch, ne? Und ich habe auch damals die Münze geworfen zwischen Radsport und Tanzen, weil mir beides so Spaß gemacht hat. Ich wusste, wie ich irgendwie entscheiden sollte. Und klar kommt auch dazu, dass in dem Jugendalter mein Talent ja schon erstmal hervorgestochen hat zu dem, was später noch kommt, der ganze Fleiß, den man auch braucht, um halt auch noch gut zu trainieren. Aber in dem Jugendbereich ist halt einfach mehr das Talent da als andere. Und ich habe dann ganz schnell viel gewonnen und bin auch ganz, ganz schnell irgendwelche deutsche Rekorde gefahren oder so. Und das macht halt schon Spaß, ne? So ist nicht, gell?
Okay, das hätte mich nämlich jetzt als nächstes interessiert. Haben diese Erfolge, die du dann relativ kurzfristig auch erzielt hast, haben die dazu geführt, dass du ja immer hungriger wurdest in der Zeit? Also war das dann schon auch sehr stark und sehr schnell erfolgsorientiert oder war das trotzdem noch, ey, Spaß steht im Vordergrund und ich will einfach mal gucken und schauen, wo mich das Ganze hier hintreibt?
Es gibt ja einige, die in den Sportart beginnen und sofort Olympiasieger werden wollen, irgendwann mal als Fernziel. Das war bei mir nicht so. Bei mir war es wirklich immer so Step by Step. Also es war dann, Nationalmannschaft kannst du machen, das nächste Große ist vielleicht mal so eine deutsche Meisterschaft oder so. Und dann ist mal das immer mit geworden, von wegen, ey, ich kann das ja wirklich werden. Das wäre schon cool, wenn ich es auch wirklich werde. So nach und nach kam der Rest mit, das ist klar, weil ich muss irgendwie auf eine Sportschule gehen, um das irgendwie professioneller zu machen auch. Dann nach dem Abschluss kam so Sportfördergruppe oder eher halt, hörst du auf und machst irgendwas anderes oder so. Also das Zielen, die ich irgendwie hatte und die auf einmal auch so möglich angefühlt haben, kam man so irgendwie so, weiß ich, so schleichend unbewusst, dass das ganze Umfeld auf einmal professionell wird. Mhm. Ne? Du gehst in die Sportschule, du machst dir Gedanken über Ernährung und über Training und auf einmal bist du halt nicht die in dem Jugendalter, ne? Da wird die erste Diskussion übergegangen, ja. Sind so mit Mutti-Zettel und Co., ne? Also überlegt so, ja, vielleicht nicht, ne? Wenn wir jetzt irgendwie noch eine Woche in der Wettkampf hast oder sowas, wäre vielleicht gut, wenn du da ein bisschen geschlafen hättest oder sowas auch. Also das kam man so Step by Step bei mir auch alles, dass du gemerkt hast, das geht, will ich muss da was dafür tun irgendwie auch. Und auf einmal bist du Profisportler.
Wie zeitintensiv war das damals?
In der Sportschulzeit auch noch, also...
Ja, generell, also wie häufig, wie lange in der Woche trainiert, wo waren die Wettkämpfe? Also ich stelle mir vor, dass das auch, also dass es da fast schon schwer wird, irgendwie die Schule zu integrieren.
Ja, zum Glück gibt es ja die Sportschule. Ich war Sportschule in Erfurt auch dann. Ich weiß noch, dass ich in dieser Gang, die ich hatte, meine Freundschaft-Gang war so eine Leichtathletin, eine Eiskunstläuferin und eine andere Radsportlerin. Wir waren immer so eine, wir Mädels unterwegs und ich war immer die Letzte, auf die man halt warten musste zum Essen. Aber ich glaube, damals machst du eine klassische 2 bis 3 Stunden Training, 2 bis 3 Einheiten am Tag, eine wie nach je nach Schule. So kommst du halt auch auf nicht wenig, ne, im Jugendalter tatsächlich auch. Und wettkampfmäßig ging es aber tatsächlich. Wir hatten damals noch echt ein gutes System in Deutschland, dass ich fast jedes Wochenende im Sommer irgendwo ein Rennen gefahren bin, deutschlandweit, bis jetzt irgendwie Hamburg, Augsburg oder Stuttgart war oder so. Und wenig international gefahren bin. Ich glaube, auch im Juniorenbereich bin ich nur die Juniorenweltmeisterschaft in Kapstadt und in Mexiko gefahren. Das Jahr drauf konnte ich nicht fahren, weil ich eine Schulteroperation hatte auch. Also ich bin tatsächlich wenig international gereist in meinem Jugendalter.
Du hast es eben aber ganz gut beschrieben. Es war so ein Leben auf der Überholspur im wahrsten Sinne des Wortes. Es kam Erfolg nach Erfolg. Du warst im Grunde überall, wo du hinkamst, die schnellste und du hast dann ja auch nicht nur diese Rennen gefahren, sondern auch die allermeisten gewonnen. Du wurdest Europameisterin, du wurdest Weltmeisterin, dann konntest du einmal nicht mitfahren wegen einer Schulteroperation, weil du einen Trainingsunfall hattest, schon offensichtlich einen größeren. Und dann kam nach diesen ersten beiden großen Titeln auch dein erster großer Unfall 2009.
Da hat mir ein Auto die Vorfahrt genommen. Also ich bin bergab gefahren. Ich weiß noch, dass ich mich von der Kollegin verabschiedet hatte. Wir hatten noch eine Veranstaltung auf der Radtour in Erfurt. Ich fuhr bergab. Ein Auto nahm mir die Vorfahrt und ich konnte nicht aushalten, bin halt einfach genau in dieses Auto reingeknallt. Lag dann 2 Tage künstlich im Koma und hatte auch, weiß ich auch nicht, ich habe der Unfall in meinem Kopf, der ist weg, der ist nicht da. und bin dann wach geworden und musste mich erstmal sammeln. Ich dachte, ey, wie, hey, Krankenhaus? Ich war gerade noch auf dem Fahrrad irgendwie. Habe noch geträumt, dass ich nach Hause angekommen bin mit dem Fahrrad. Auch total verrückt, was der Körper auch dann mit den Träumen macht. Ja, ich musste erstmal fragen, was ist denn so passiert? Wo bin ich überhaupt auch? Was, erklär mir halt auch mal. Mein Partner, der in meinem Krankenhausbett saß, als ich wach geworden bin, auch mir erklärt hat, gesagt, Auto, Vorfahrt genommen. Darum habe ich auch die ganzen Namen in meinem Gesicht, weil ich in die Scheibe reingeknallt bin und da habe 5 Zähne verloren. Ich habe mein Kiefer zweimal gebrochen. Sternklavikula, dieses Gelenk hier vor dem Schlüsselbein, ist gebrochen. Ich hatte Hirnblutung. 7 von 5 Handwirbelsknochen sind mir gebrochen. Und was das Schwierigste, glaube ich, auch war, dass damals durch eine Aufprall auch schon die 5. Brustwirbelsäule halt eben gebrochen war. Also ich hätte damals schon quetschgelähmt sein können. Lag aber ganz gut und auf der Sekunde des Aufpralls musste ich irgendwie echt gut angespannt haben, dass die Wirbelsäule halt eben nicht verschoben hat auch. Und die Unfallhelfer, die waren auch echt clever, dass die mich haben damals eher liegen lassen, bis die Rettungssanitäter kamen, weil ich so Rückenschmerzen hatte. Weil hätten die mich irgendwie falsch in die Seitenlage gedreht, dann hätte sich die Wirbelsäule schon verschieben können. Das ist halt irgendwie auch schade, weil wir dann machen wir mal so einen Sani-Lehrgang, machen wir einmal, wenn wir einen Führerschein gekriegt haben, dann machen wir es nie wieder. Man müsste mal so ein paar Dinge irgendwie noch ab und zu mal irgendwie mal wieder mal mehr lernen, weil, wie gesagt, nie falsch gedreht, wäre ich damals schon Querschnittsgelähmt gewesen. Und es wurde mir da beim Aufwachen aus dem Koma irgendwie alles erstmal erklärt und ich konnte da noch gar nicht richtig sprechen, weil ich noch im Gesicht so geschwollen war von diesen ganzen Scherben und Narben im Gesicht und habe dann um ein Blatt Papier gebeten und habe dann so meine ersten Fragen erstmal aufgeschrieben. Und die Frage 1 war, in welchem Krankenhaus liege ich eigentlich? Frage 2 war, ob meine Steuererklärung schon gemacht ist. Weiß ich nicht. Schiebe ich auf die Medikamente.
Mit 19 Jahren hast du dich.
Ist richtig. Du weißt ja, was uns in Knast bringt, ist das Finanzamt, gar nichts anderes. So. Und die Frage 3 war, ob ich ein neues Fahrrad bekomme. Also ich lag halt 2 Tage mit dem Koma, breche mir nahezu alle Knochen im Körper und will halt sofort irgendwie ja wieder aufs Fahrrad und meinen Sport weitermachen. Und ich glaube, das ist vielleicht auch das, warum wir sagen können, warum Leistungssportler einfach mal echt einen Knall haben, ne? Dass du da fast stirbst und denkst so, okay, aber warte mal kurz, die WM ist ja jetzt bald, ich muss irgendwie fahren.
Das heißt also, in deinem Kopf hat dieser Unfall auf mentaler Ebene, psychologischer Ebene, hat es überhaupt keine Auswirkungen gehabt. Für dich war ab der Sekunde, wo du wach warst, quasi wieder klar, ich will wieder aufs Rad, weil es steht ja bald eine Weltmeisterschaft an.
Ja, von Sekunde 1. Also für mich war das nie anders, weil ich meine, warum soll denn irgendjemand, nur weil er nicht blickt, dass Radsportler, Radsportlerinnen noch echt schnell sein können, warum soll der denn über meine Träume entscheiden können? Das war es ja schon so, ich war in Eliteklasse, ich war in Junioren sehr erfolgreich und ich habe ja schon mal geträumt, dass bei den Erwachsenen halt auch endlich mal wieder eine WM-Medaille zu fallen, auch mal vielleicht mal so Fernziel, auch mal Olympische Spiele auch zu erleben. Also nur weil der Dude da denkt, ja, die auf dem Fahrrad, da ist mir egal, ich stippel noch mal rein, warum soll ich dann sagen, ich will das nicht mehr? Das finde ich ja eigentlich jetzt bescheuert dran. Warum soll er meine Träume entscheiden? Und von daher war für mich von Anfang an klar, okay, es wird vielleicht jetzt steinig. Sag mal, was ich für Reha machen muss, wie es klappt. Also mache ich das jetzt irgendwie auch. Und tatsächlich, 8 Monate später bin ich WM gefahren.
Was ein Mindset. Also dieses Mindset finde ich sehr beeindruckend. Ich bin jetzt selbst auch Leistungssportler und ich würde tatsächlich auch mich in meinem Geschäft als etwas härteren Hund auch einschätzen, der auch mal einen Schmerz ausblenden kann und der auch mal über sein Limit gehen kann. Aber trotzdem glaube ich, dass es für mich einen größeren mentalen Impact gehabt hätte, so ein großer Unfall, wo es ja wirklich darum geht, also wenn ich das jetzt auf meine Sportlerkarriere beziehe, keine Ahnung, ein doppelter Kreuzbandriss oder ein Oberschenkel, Unterschenkelbruch, das sind ja Sachen, die schon eventuell zur Folge haben können, dass ich meine Karriere beenden muss. Und wenn ich daran denke, dass das vielleicht während des Spiels passiert wäre bei mir, dann wüsste ich nicht, wie schnell bei mir der Groschen fallen würde, ey, ich lass doch jetzt nicht diesen Dude, wie du so schön sagst, der mich hier gerade umgesäbelt hat, darüber entscheiden, ob ich weiter Fußball spiele oder nicht. Also dieses Mindset finde ich so erstens so positiv und zweitens auch so stark, so strong. Weswegen sich für mich aber folgende Frage ergibt, Christina. Ist es trotzdem so, dass du dich während der Trainingseinheiten, weil es ist ja objektiv gesehen nun mal ein sehr gefährlicher Sport, ist es also so, dass du dich mit diesem Worst Case, das was Schlimmes passieren kann, beschäftigst oder spielt das in deinen Gedanken und während deiner Trainingseinheiten überhaupt gar keine Rolle?
Ich würde gerne mal einer meiner allerbesten Freunde zitieren, der Frank Stäbler. Der hat mir mal so einen coolen Satz mitgegeben. Ist auch jemand, der auch so viel über Mindset spricht und auch über so Gedanken, was sie machen können. Und er hat gesagt, pass mal auf, es gibt so eine Geschichte. Stell dir mal vor, du hast Angst vorm Zahnarzt und du weißt, heute ist Montag, Freitag ist der Zahnarzttermin. Jetzt machst du dir Montag, Dienstag, Mittwoch die ganze Zeit zu Sorgen, oh verdammt, Zahnarzt. Dann willst du dich losmachen zum Zahnarzt am Freitag, dann ruft da die Sekretärin an, sagt, pass mal auf, der Doktor ist krank, Montag. Jetzt hast du dir halt die ganze Woche, hast du Angst gehabt vor der Sache, die niemals passiert ist. Und wie sie sagte immer, der Verlierer, der stirbt 1000 Tode und der Kämpfer stirbt nur einen Tod. Ist jetzt sehr, sehr philosophisch und auch sehr groß und jetzt sehr bunt dargestellt. Aber am Ende ist natürlich wichtig, dass man sich klar schon über gewisse Konsequenzen Gedanken macht. Na, also auch wenn man draußen im Straßenverkehr unterwegs ist, rechts und links beachtet und auch als Fahrradfahrer lieber mal zurücksteckt, wenn ein Auto wieder gerade eine Macke hat. Ne? Aber im Wettkampf selber, wenn ich da Angst habe, da stecke ich zurück und kann auch nie gewinnen. Jede Sportart hat einfach Risiken, die gehören dazu. Und das Leben hat einfach Risiken, die dazugehören, die wir klar irgendwie bereit haben müssen. Aber am Ende nützt es mir gar nichts, wenn ich vor der Sache so unfassbar Angst habe und mich einfach so übermanne, dass ich denke, ja, dann lieber gar nicht. So, also es ist, wie gesagt, sehr groß. Und ich glaube, es klingt so ein bisschen momentan sehr nicht greifbar. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, dann, glaube ich, versteht man hoffentlich, was ich meine.
Ich würde in die Situation nochmal eben reingehen, weil ich das, glaube ich, greifbar machen kann, was du gerade gesagt hast, weil ich den Gedanken nachvollziehen kann. Weil es bei mir nämlich auch mal eine sehr große Verletzung gab im hinteren Oberschenkel, da habe ich mir die Sehne weggerissen. Bin dann ins Training eingestiegen, habe den Reha-Prozess gemacht und kurz vor der Reintegration in die Mannschaft ist die Sehne mir wieder um die Ohren geflogen. Das heißt also, es gab eine Rezidive und ich musste wieder bei Null anfangen. Als ich dann wieder fit war, hatte ich genau diese Angst, von der du gerade gesprochen hast. Ich habe auf jedes kleine Schmerzsignal im Körper geachtet, habe immer wieder in mich reingehorcht und war dementsprechend natürlich überhaupt gar nicht frei im Kopf, war komplett blockiert.
Total gehemmt, ne?
Und das ist, glaube ich, genau diese Angst, die du versuchst gerade oder die du gerade versucht hast zu beschreiben. Wenn diese Angst einen überkommt und wenn die quasi so groß wird, dass sie einen hemmt, seinen Job vernünftig auszuüben, weil das hat es bei mir nämlich eben verursacht und zur Folge gehabt. Ich war halt immer einen Schritt zu spät, weil ich eben eine Sekunde zu lang über meinen Zustand nachgedacht habe, dass ich meinen Job einfach nicht mehr vernünftig ausführen konnte. Und das wiederum hat dann dazu geführt, dass Verletzungen noch wahrscheinlicher geworden sind, weil ich halt eben mich selbst nicht mehr so richtig regulieren und unter Kontrolle gehabt habe.
Aber gleichzeitig, klar, darfst du diese Angst nicht haben, aber ich habe mich eben gerade ein bisschen gewundert, als du sagtest, naja, ihr habt einmal irgendwie so einen Kurs gemacht beim Führerschein, stabile Seitenlage und so weiter, erste Hilfe. Inwiefern habt ihr denn präventiv bei sowas gearbeitet? Weil du ja auch meintest, dass deine Rückenmuskulatur bei diesem ersten Unfall glücklicherweise stark genug war, um dich vor Gröberem zu schützen. Habt ihr da in irgendeiner Form auch ein Athletiktraining oder irgendwas in die Richtung gemacht, dass eben, oder passiert sowas heute vielleicht 15 Jahre später, dass man auf solche Situationen physisch wie mental besser vorbereitet ist?
Die Rückenmuskulatur habe ich einfach auch gehabt, weil wir im Radsport, im Bahnersport sehr, sehr, sehr viel Kniebeuge machen. Also ich habe, glaube ich, meinen Rekord am Ende, als ich aufgehört habe, aufhören musste, habe ich als Frau 170 Kilo Kniebeuge gemacht. Tatsächlich. Und wir treten über 2.500 Watt auf der Radrimmer an. Also das muss schon ein stählender Körper sein, dass du die Gewichte überhaupt auch tragen kannst. Und da war mein Trainer auch immer wichtig, dass halt nicht nur diese großen Muskeln, die vielleicht im Beach-Bikini ganz gut ausschauen, auch ausgeprägt sind, sondern immer auch die ganze Muskulatur einfach auch halten, dass du halt gesund und einigermaßen verletzungsfrei irgendwie auch im Leistungssport auch kommst. Genau, diese ganze Haltungsmuskulatur einfach auch. Wir haben die ausgeprägt halt nicht für den Unfall jetzt einfach, sondern einfach auch nur für, um halt gesund und so kraftvoll auch Leistungssport zu treiben. Aber der Sekundensaufbau hat es einfach auch geholfen. Aber allgemein war so ein Thema Unfälle halt auch nie so. Ich meine, das Problem ist aber auch dabei, also wir haben uns nie so drüber Gedanken gemacht, was sein könnte, was nicht sein könnte, wenn auch, glaube ich, du groß wirst und weißt, wie du dich im Straßenverkehr verhältst als Radsportler, in aber einfach auch dann die Regeln auch mitbekommst, die auf der Radrimmer zu halten sind. Auch da gibt's was wie rechts vor links im Prinzip auch. Das ist dann für den Unfall zu 18 nochmal wichtig dann. Aber auch da gibt's Regeln, dass man die auch dann lernt. Aber man weiß, dass man stürzen kann, man weiß, dass was passieren kann, aber sich jeden Tag die Gedanken zu machen, was das schlimmste Case ist, weil dann ob das so hinderlich, also ob das in dem Fall so wichtig ist. Ich glaube, es gibt so zum Leben, wo man sich manchmal Gedanken macht, so, oh, kann ich jetzt machen, soll es vielleicht sein, dann sollte man vielleicht mal Gedanken machen, was das Schlimmste, wenn nicht, also weiß ich, wenn Robin irgendwie wechselt, sich zu vereinen, wird das Schlimmste, wenn es halt nicht läuft, dann geht er halt woanders hin.
Das zeichnet dich ja aus, dieses sehr, sehr positive Mindset, aber trotzdem natürlich gerade in der Vorbereitung habe ich mir meine Gedanken gemacht, ey, ihr fahrt da mit Geschwindigkeiten schneller als die Skifahrer und so weiter, warum habt ihr keinen Rückenpanzer? Da müsste doch theoretisch, war mein Gedanke, als Laie, der von außen drauf guckt, viel mehr passieren.
Du fängst aber nicht von heute auf morgen an, 80 km/h zu fahren. Also, das ist ja wie
ich sowieso
das ist ja wie die Skispringer. die fangen ja nicht sofort an mit der Monsterschanze, sondern mit der Riesenschanze. Die fangen auch erstmal an mit dem kleinen Hügel. Also du lernst ja Geschwindigkeiten nach und nach einfach auch kennen. So, das ist halt für dich, also ich weiß, ich bin über 70 km auf dem Fahrrad gefahren, aber es fühlt sich nicht dann, also es ist schnell, aber es ist nicht so wie, weiß ich nicht, es für dich vielleicht auch ist. Und Airbag und Co. ist einfach nicht, das ist, weiß ich, das ist auch ein Thema, da versuche ich ein bisschen, ich sitze gerade schon im Wehrverband auch in der Kommission, daran noch ein bisschen zu arbeiten, um da was zu entwickeln, weil so ein Airbag-Systeme, die gibt es, die sind aber unfassbar groß und nicht aerodynamisch. Und was nicht aerodynamisch ist, das ist beim Sport nicht gewollt auch. Wenn gleich natürlich, du bremst halt mit deinem nackten Arsch, sag ich mal. Und das war's, ist halt ein bisschen schwierig. Aber ich sag auch, da gibt's Dinge, die nach und nach. Ich glaube, bei den Skifahrern, ja, mittlerweile auch so eine Airbags, die sich da aufboostern können. Ich sag, es ist so ein Prozess, der sich da im Radsportverband da auch noch tut.
Würdest du so weit gehen und sagen, dass dieser Unfall, der dir da passiert ist, der dich schon echt sehr viel Kraft gekostet hat, um zurückzukommen, vielleicht sogar einer der Erfolgsgaranten war für deine Karriere, die danach zustande gekommen ist?
Ja und nein. Klar muss man sagen, hat er mich, glaube ich, mit einer Entwicklung 1-2 Jahre gekostet auch, dann spezifisches Training. Andererseits war es, glaube ich, mal ganz gut, nochmal aus diesem Hamsterrad rauszuspringen und noch was anderes mitzubekommen. Ich glaube, rückblickend war das für mich auch wichtig, zu wissen, dass das irgendwie auch schon wird, wenn man dran glaubt. Also das auch live in Farbe zu fühlen. Von wegen, ich habe den Traum immer gehabt, wieder WM zu fahren, und bin es einfach auch gefahren. Also wenn man es glauben kann, dann warum kann man es nicht auch tun?
Ich meine, du hast es eben gerade gesagt, 8 Monate später bist du in die nächste Weltmeisterschaft gefahren. Was du verschwiegen hast, ist, dass du im nächsten Jahr dann auch direkt 3 deutsche Meisterschaften geholt hast, deinen ersten Weltcupsieg in Kolumbien, in Cali auf, keine Ahnung, 2000 Meter Höhe oder was, dir geholt hast. Also, ob das jetzt geholfen hat oder nicht oder gehindert hat oder nicht, sei dahingestellt. Du warst einfach dann wahnsinnig erfolgreich. So, das war 2010, wo du dann diese ersten Erfolge gesammelt hast. 2012 kam dann das erste Teamsprint-Gold bei Olympia, bei den Olympischen Spielen in London dazu. 2016 dann Gold und Bronze in Rio und du warst im Grunde auf dem absoluten Peak deiner Karriere. Vielleicht wäre es sogar noch höher gegangen, das ist wieder eine Frage, die wir nicht beantworten können, aber nach Rio kam dann erstmal Cottbus und gab es dann erstmal diesen großen Unfall, noch viel größer als das, was 2009 passiert ist. Was war da los?
Ja, also für die, die es nicht wissen, bei uns ging die Olympia-Qualifikation los, die dauert im Radsport über 2 Jahre und ich habe mich auf den ersten Qualifikationswettkampf vorbereitet, auf die Olympischen Spiele in Tokio. Ich bin so eine Teamsport-Formationsübung gefahren. Das heißt, die vor mir Fahrende beschleunigt, ich fahre im Windschatten hinterher, sie beschleunigt so gut, wie sie kann, dann schert sie aus und ich sprinte doch mal dann aus dem Windschatten raus ins Ziel, um eine gute Zeit nochmal zu erreichen. Wie ich schon gesagt habe, auf der Radnummer gibt es so auch Regeln wie rechts vor links. Das heißt, wenn ein Trainingsbetrieb ist und jemand so fliegende Sachen macht, darf auf der Gegenreite von der Radnummer nicht Stehensversuch gemacht werden, also nichts aus dem Stehversuch oder aus dem Halten raus, so eine Anfahrtsübung zum Beispiel, auch Max auf der Zielgeraden. Weil das Problem ist, wenn wir sehr schnell fahren, aerodynamisch fahren, siehst du fast nichts. Du siehst tatsächlich vielleicht 1-2 Meter vor dir und das war's. So krass ist diese aerodynamische Haltung auch, die du haben kannst. Wenn du auf der Zielgeraden weißt, da kann jemand stehen, dann fährst du gar nicht so krass rein und bist viel aufgerichteter und checkst halt eher mehr ab. An dem Tag war es aber so, dass die vor mir fahrende fährt, schert aus, ich gehe in den Wind und da stand auf einmal jemand, der hätte nicht stehen dürfen und ich konnte ihn nicht sehen. Ich bin halt über 60 km frontal reingeknallt. War dann auch ein paar Sekunden bewusstlos. Und als ich dann wach geworden bin, der Aufprall ist auch in meinem Kopf wieder weg. Es war nur klar, oh scheiße, irgendwas ist hier ganz krasses passiert. Und ich wusste auch sofort, bleib bei dir, konzentrier dich, atme, atme, atme. Dir wird gleich geholfen, irgendwas ist hier ganz komisch. Im nächsten Mal sah ich dann, wie mein Unfallhelfer angerannt kam. Und das, was mich auch wundert, normalerweise kennt, glaube ich, jeder, wenn man stolpert, dann springt man sofort auf und guckt, A, hat einer gesehen und B, Kopf, Hände, Füße, ist alles noch dran. Das passt. Und ich hatte gar nicht die Intention, aufstehen zu wollen. Also ich bin einfach liegen geblieben, weil ich dachte, nee, will ich irgendwie nicht. Was die Radsportler machen, ist zuerst einen Helm absetzen und die Radschuhe ausziehen, weil die so sehr, sehr maßangepasst sind. Die sind sehr, sehr eng, weil 2000 Watt ungefähr müssen noch irgendwie auf die Pedale halt einfach auch gehen. Und ich habe dann erklärt, wie man meinen Radschuh überhaupt öffnen muss und welche Radschuhe man zieht und welche Schnürsenkel man irgendwie machen muss. Und war mit der Erklärung noch gar nicht fertig und sah aber halt, wie meine Unfallhelfer diesen Schuh in seinen Händen hatte und dann weg von mir ging, also meinen Körper verließ. Und ich dachte, ey, warte mal kurz, ich habe es ja gar nicht gemerkt. Ich lag so ein bisschen abschließend auf der Radnummer, als einer halt meinen Nacken hochgehalten hat, dass mein Blut nicht so in den Kopf geht und sagte damals zu dem, du Max, ich kann nicht mehr laufen. Und er dann, nee, warte, neurologisch, der Schock, irgendwas wird nicht so schlimm. Ich sagte dann, nee, Max, ich kann nicht mehr laufen. Also war das von der Sekunde an klar, dass wenn ich meine Beine spüre, dass irgendwie meine Schuhe auszieht, dass der Unfall so schlimm sein muss, dass ich nie wieder laufen werde können. Und man hatte dann mit Mühe und Not, mich ins Krankenhaus nach Cottbus erstmal zu bringen, und war der Unfall. Und da weiß ich noch wie heute, dass man echt Stress hatte, mich irgendwie mobil zu machen, weil es klar war, dass das Krankenhaus in Cottbus nicht das richtige Krankenhaus ist, um mich zu operieren, weil die Verletzung so schwerwiegend war. Man wollte mich dann einfach nach Berlin fliegen. Aber durch den Aufprall hatte meine Lunge auch einiges mitgemacht. Man hat echt Probleme und Schwierigkeiten gehabt, mich überhaupt transportfähig auch zu machen. So doll war der Aufprall. Wie gesagt, 60 km/h auf den stehenden Gegenstand, das ist ja wie mit dem Auto gegen den Baum. Und dann kam mein Partner aber schon, mein jetziger Verlobter, der kam auch schon und ich sagte zu du, ey Bibi, ich höre auf. Weil ich in der Sekunde wusste, dass klar glaubt bin ja auch, dass es was anderes auch war, aber ich wusste in der Sekunde, egal was mit mir passiert ist, die Kraft, so einen Leistungssport zu haben, die habe ich heute nicht mehr. Also ich wusste, es ist so ernst, zurück in den Sport kann ich nicht mehr. Ich weiß nicht, wann ich das festgemacht habe. Und natürlich glaubt man auch, dass man das irgendwie auch falsch dachte, dieses Gefühl, was man hatte, dass man der Körper doch einen Streich mit einem gespielt hätte, aber mir war das klar. Man hatte mich dann nach Berlin geflogen, ins Unfallkrankenhaus. 2 Tage später wurde ich wieder wach, fragte dann, klar, man erklärt mir, was passiert ist. Und ich damals auch direkt die Frage, kann ich laufen, nicht laufen? Ich konnte damals halt nur mit meinen Fingern stellen, also bin in der Luft so quasi gelaufen. Laufen, ja oder nein? Man erklärt ihm halt eben die Diagnose Querschnittslähmung. Ich bin vom Brustwirbel an querschnittsgelähmt. Das ist da, wo der BH-Wiebe bei einer Frau ungefähr so ist. Ich brauche ungefähr 6 bis 12 Monate im Krankenhaus. So lange dauert die Intensivreha. Aber wenn ich hart arbeite, dann werde ich irgendwann mal selbstständig leben können, weil die Lähmungshöhe an sich so gut ist, weil ich noch komplette Armfunktion habe. Aber ich muss erstmal hart arbeiten. Also dachte ich so, okay, Leistungssport geht nicht mehr, 6 Monaten, dann packe ich meine Koffer. War alles nicht so leicht, weil wenn ich dann 50-50, ob ich jetzt hier sterbe oder ob ich hier überlebe, weil noch viele andere Verletzungen auch dazu kamen. Und aber auch da war wahrscheinlich wieder dieses das Mindset von wegen so, okay, das ist das, was ich vor mir habe. Du sagst mir, das kann ich, also mache ich das.
Boah. Wir sind erstmal sehr dankbar, dass wir hier zusammensitzen dürfen, weil das ja in der Konsequenz bedeutet, dass es so gelaufen ist, wie du dir das vorgestellt hast. Das ist ja erstmal das Allertollste, glaube ich, an der Nachricht. Wie war das in dem Moment, als du diese Diagnose erhalten hast?
Ich würde da immer gern irgendwas Krasses erzählen, aber war es für mich auch gar nicht. Weil ich bin in so Momenten bin ich so unfassbar objektiv und unfassbar pragmatisch, dass ich da einfach nur die Fakten sehe. Man sagt mir, das ist es. Und ich denke mir, okay, was kann ich daraus machen und gucke halt da meinen Weg rauszumachen. Oder man sagt mir, das funktioniert irgendwann mal, wenn du das und das machst, okay, dann mache ich das halt einfach auch so. Also für mich war das nie ein Punkt von Traurigkeit oder Wut oder irgendwie, verdammt, mein Leben ist vorbei. Oder also nicht eine Sekunde. Ich habe auch dem Unfallgegner, der auf der Radrennbahn stand, ich war nicht eine Sekunde wütend auf den. Wo man ja schon fragen kann, warum wusste er es nicht besser? Warum stand er da? Es gab ja Trainer und also die Frage ist ja schon, warum wussten die Menschen, die vor Ort waren, es nicht besser? Und haben mich so auflaufen lassen, in Anführungsstrichen, um es jetzt mal so sehr, sehr schwarz zu sagen. Also, aber in der Sekunde auch, was bringt mir denn die Wut? Überhaupt nichts. Es macht die Sekunde ja nicht besser. Ich muss da jetzt persönlich durch. Also ich habe die Schmerzen. Ich will, dass es mir mal besser geht. Also ich muss da jetzt durch. Das ist ja mein Schicksal, nicht deren Schicksal. Ich kann auch so sauer sein, so traurig sein, wie maximal auch jetzt ich will. Aber die Diagnose Querschnittslähmung, die ist nicht heilbar. Stand heute nicht. Also die ist nicht heilbar. Also warum soll ich mich auch darüber aufregen? Das sind Sachen, die kann ich nicht verändern. Es ist nicht, de facto einfach nicht möglich. Und da bin ich wieder so diese Fragen, warum, weshalb ich in diesem Ort, dieser Zeit, bringt einfach in der Sekunde einfach auch gar nichts. Also dieser Mindset ist vielleicht für die Sekunde von Unfall echt gut, war aber auch nicht immer so so nett zu sein selber, weil manchmal ist es auch schön, wenn man ein bisschen versündigt zu sich selber ist und nicht immer so eine, wie eine Maschine so durchgehen muss. Also sich auch immer verlieren, verzeihen, das kann ich nicht so gut. Aber in der Sekunde war es immer so, ich habe das nie als irgendeine Last gespürt oder Traurigkeit gespürt. Ich will nämlich sagen, dass ich auch Momente hatte, wo ich auch verzweifelt war, wo es auch sehr, sehr schwer war, beziehungsweise diese Diagnose Querschnittslähmung und was auch das heißt, also auch als behinderte Frau durch die Welt zu rollen, ist natürlich auch, was natürlich auch erstmal Angst macht, weil es ein Leben ist, was ich gar nicht kannte und mir auch nicht so vorgestellt hatte. Machen vielleicht die wenigsten, die irgendeine Behinderung in dem Leben auch mal erwerben. Aber das macht es ja vielleicht die Zukunft Angst ein bisschen größer, zu gucken, wie schaffe ich das. Aber der Tag selber war so, okay, das ist es jetzt. Danke. Und jetzt gucken, wie wir das, was wir daraus machen können.
Aber woher kommt diese Akzeptanz? Weil das bedeutet ja in der Konsequenz auch, dass du so unglaublich im Reinen mit dir selbst sein musst. Ist das eine Charaktereigenschaft, die du schon immer hattest? Musstest du das antrainieren? Gab es Auslöser in der Kindheit vielleicht auch, die das hervorgerufen haben? Kannst du das sagen?
Ach, ist jetzt so 8 Jahre später oder sowas, würde ich gerne echt eine klare Antwort darauf finden. Aber ich glaube, es ist so ein Mix aus ganz, ganz vielen Sachen. Also ich glaube, dass der erste Unfall mich vorbereitet hat auf das. Vielleicht war das schon immer mein Schicksal, wenn man an sowas glauben möchte. Weil für mich viele Sachen einfach einfacher waren. Ich glaube, wir haben ja vor Dingen Angst, die wir nicht kennen. Und wenn man Sachen schon mal gemacht hat, dann fällt es einem auch leichter. Also kann ich auch viele Prozesse im Krankenhaus, kann ich einfach auch schon, was da war. Also ich glaube, Unfall 1 hat mich vorbereitet. Dann gehört zu meiner Geschichte auch dazu, dass meine Eltern und ich, wir sind Spätaussiedler, also Wolgadeutsche. Das heißt, meine Oma, die wurde mal öfter verschleppt und einfach irgendwann mal in Zug gesetzt nach Kirgisistan gefahren. Wir sind dann mit der Wende doch mit zurück nach Deutschland. Da fängst du quasi als Deutscher, aber als Russlanddeutscher halt neu an. Und es war von Anfang an immer klar, dass wenn du was willst, musst du was tun, weil im Leben gibt es halt nur einen Tod geschenkt. Also meine Eltern mussten halt von Anfang an immer echt viel arbeiten, viel machen. Ich war immer ganz, ganz viel auch alleine als Kind und musste schon ganz früh Aufgaben auch mit übernehmen, was einfach auch dazugehört hat. Ne? Also dieses zu wissen, wenn du was willst, dann tu einfach auch was dafür. Und eine Sache, die kann ich nicht beantworten, aber die ist bei mir einfach auch so. Vielleicht kommt es einfach auch das Leben, dass ich habe so ein krasses Urvertrauen darauf, dass das im Leben das schon irgendwie gut wird. Wenn ich es gut meine und auch was dafür tue, warum soll es denn schlecht werden? Also warum? Da gibt es doch gar keine Antwort. Also warum? Von daher, ich glaube einfach auch dran, wenn ich, sag ehrgeizig, auch dran arbeite, ehrlich das Leben gehe und versuche, dass meine Karma-Vibes immer ganz gut sind, warum soll mir irgendjemand was Schlechtes wünschen? Warum? Also das läuft dann schon irgendwie.
Über die Kraft der positiven Gedanken haben wir hier schon ganz, ganz viel im Podcast gesprochen. Und ich glaube, das ist wirklich das, was sich durch jede Folge durchzieht, dass wirklich das positive Denken so unwahrscheinlich wichtig ist in solchen Fällen. Aber ich will nochmal bei dem einhaken, was Robin gesagt hat und was du kurz vorher auch gesagt hast. Also einerseits dieses so sehr mit sich selbst im Reinen sein, würde ich ganz gerne so ein bisschen hinterfragen, kombiniert mit dem, was du gesagt hast, dass du immer so pragmatisch warst in solchen Situationen. Und zwar haben wir uns im Vorfeld nochmal das erste Interview angeschaut, was du gegeben hast, damals dem Spiegel. Da sagst du zum einen über dich selbst in dieser Situation damals, heul nicht, sei stark, mach weiter. Gleichzeitig kommst du im Interview in diese Situation, dass dir selbst, als du dich an deine Todesgedanken damals erinnerst, dass dir selbst die Tränen kommen und du entschuldigst dich in diesem Interview für deine Tränen. Und später sagst du auch nochmal, du musstest lernen, Emotionen zuzulassen.
Es ist nicht immer auch gut, so hart sie selber zu sein und immer zu glauben, man muss immer super hart sein, super perfekt sein in Situationen. Ich sag so fast forward, muss man auch dazu sagen zur Geschichte, dass ich 2018 werde ich die welterfolgreichste Bahnradspinterin auf der Welt mit dem WM-Titel 17 in Totale, also mit 11 in Elite und 6 bei Junioren. Ich war aber mental am Boden. Ich war kurz vor Burnout tatsächlich, weil der Druck, der war so groß auf meinen Schultern, das A zu erreichen, B den Stand zu halten. Und ich war, glaube ich, von 2015 an oder 14 an ungeschlagen. Also es gibt keinen Wettkampf, den ich gefahren bin, wo ich nicht gewonnen habe. Und das ist total krass eigentlich, ne? Das macht was mit dem Umfeld, mit deinen Trainingskameraden, mit dem Verband, mit den Sponsoren, mit der Presse und mit dir. Du glaubst irgendwann, dass du nur noch Gold sein kannst und alles andere nicht mehr zählt. Also du glaubst den Scheiß irgendwann einfach auch so. Dass nur noch das geht, nichts anderes mehr. Also ist irgendwann auch so, dass man mir für Gold nicht mehr so gratuliert hat wie beim ersten Gold. War ja so, ja Glückwunsch, aber war ja eigentlich klar. So denkst, eigentlich war das nicht klar, aber okay, wenn du das glaubst. Und so bin ich halt auch beim letzten WM-Titel über die Ziellinie gefahren und ich hätte mich freuen können. Aber eigentlich dachte ich eher so, puh, na zum Glück habe ich das allen bewiesen. Das heißt, das Mindset, was ich auch immer hatte, war in den Zeiten des Unfalls unfassbar gut, weil ich wusste, du musst klar sein, konzentriere dich, das sind die Fakten, das kann man machen auch, das sind die Möglichkeiten, die auch aus den Fakten quasi auch hast. Klar, positive Vibes, die sind immer gut, aber das ist das, was realistisch ist auch. Weil zu träumen, hier laufen zu können, ist de facto heute nicht möglich. Also was will ich damit jetzt auch? Sag mal, was ich damit machen kann in dieser Diagnose. Andererseits ist aber auch so, mir war das so peinlich, dass andere um mich getrauert haben. Also, dass ich anderen Schmerzen gemacht habe, nur weil ich dumm nicht Fahrrad fahren kann. Ist bescheuert, ich weiß, wie das klingt, aber es war so, mir tat das so leid, dass ich anderen Schmerzen gemacht habe, nur weil ich nicht Fahrrad fahren konnte. dumm. Ist einfach, das ist dumm. Macht aber auch wieder so dieses extreme Getriebene auch, immer perfekt zu sein, immer auch dem zu den Erwartungshaltungen, die halt auch man an mich auch gestellt hat, einfach auch nicht Gewerkschaft zu leisten, aber dem Stand zu halten einfach auch. Das war unfassbar, unfassbar hart. Und im nächsten Moment weiß ich gar nicht, wie ich so sein kann, dass ich so krass pragmatisch bin, im nächsten Moment einfach immer ans Gute glauben kann. Das passt eigentlich gar nicht zusammen, oder? Überhaupt nicht. Und ich kann es nicht beantworten, warum das so ist, aber in den Momenten glaube ich einfach auch dran, dass es halt so sein kann.
Na, du hast es dir ja immer weiter bestätigt einfach. Wenn du so weitermachst, dann wird es schon gut werden. Bis zu diesem Schicksalsschlag.
Wenn du es so sagst, heißt das quasi, dass es jetzt nicht mehr gut ist. Ist ja immer noch gut, nur anders. Weißt du? Also.
Was mich total interessieren würde noch, wenn wir jetzt in die Zeit vor dem Unfall nochmal kurz reingehen. Du sagst, du warst da ja irgendwie auf deinem Zenit und die Fakten belegen das ja auch. Du hast Titel über Titel geholt. Hast du es geschafft, die trotzdem irgendwie zu genießen?
Nee, überhaupt nicht. Am Ende überall. Das ist halt das Traurige, was ich glaube, dass, wenn ich rückblicke, weil das Einzige, was ich vielleicht negativ in meiner Karriere irgendwie sehen würde, wäre halt genau das. Das ist doch dumm. Also sag ich, 17-fache Weltmeister sitze ich da, ne? Ich habe das in meiner Sportkarriere nicht eine Sekunde genießen können, weil ich immer dachte, wenn ich das feiere, dann denkt man, ich bin arrogant geworden, dann lieber nicht. Also lieber mehr Understatement, als halt Sachen zu feiern. Aber zwischen ich feiere mich und ich bin stolz auf mich und ich bin arrogant, ist schon eine, da ist schon eine,
das
genau,
eine
genau,
Fallhöhe.
Da ist eine ordentliche Range dazwischen auch so. Und ich meine, am Ende, ich bin ja auch mittlerweile Trainerin für die Bundespolizei im Radsport, genau das, wo ich versuche, der Extreme hinterher zu sein, auch da auf diese vielen mentalen Sachen auch zu gucken. Damals war halt mentale Sachen, Psychologe, war mir nicht erlaubt. Gibt's nicht, hab dich nicht so, sei einfach stark, sei ein Mann als Frau, sei ein Mann.
Wow.
Ich glaube, der Bundestrainer,
echt?
Ja,
das
ja.
War das war das Gedankengut damals?
Es gibt ein Interview von meinem Bundestrainer, der mal sagte, Christina ist unser bester Mann.
Das ist ja unfassbar.
Also ich verstehe, was er damit meint, ne? Aber also ich verstehe, dass ich halt sehr hart war und auch sehr fleißig war, aber was es halt auch heißt, ist jetzt auch nicht so cool. Also ich bin in der Zeit groß geworden, wo es mentale Probleme einfach nicht gab. Punkt. So macht Jonas sich selber aus, fertig aus. Und es will ich einfach anders machen. Ich hätte es mir gewünscht, dass mir damals jemand mir auch geholfen hätte, weil es ist auch wie traurig, guck mal, du hast, egal wo du mich eingespielt hast, du hast eine krasse Zeit durchlebt. Es waren fantastische Erfolge auch, es waren tolle Mannschaften, tolle Spiele, die man auch gefeiert hat und hat irgendwie geile Sachen auf dem Platz da auch gemacht, die einfach cool waren, weißt du? Und das ist ja auch das, wovon du am Ende auch zehrst, wenn es dir mal schlecht geht. Du weißt, das hast du mal erreicht und das kannst du auch wieder erreichen, wenn du halt das und das machst oder halt, wenn das und das passiert. Und ist ja auch schade, aber ich glaube, dass mir das durch diese Pragmatismus und auch dieses, du darfst nicht so sein, sei lieber ein Mann als eine Frau, dass man diese Stolz, ich hätte haben können, der Leistungssport einfach auch echt, ja, gestohlen worden ist ein bisschen auch. Und damit meine ich einfach, man kann ehrgeizig sein, man kann sagen, verdammt, wir müssen jetzt die 3 Punkte holen, weil es kommt doch was drauf an, so, wir wollen das uns erreichen, oder ich muss mich da und da auch einfach auch zeigen und auch weiter einfach auch zu sagen, ich bin der Mann auf der Position fest und ihr könnt mich nicht austauschen. Aber am Ende ist da auch cool, wenn man mal so ein bisschen persönlich mit sich auch ist, ne? Also ich meine, es ist so, jeder hat eine eigene Zeit zum Trauern. Auch für mich wäre es auch gut gewesen, wenn ich mir hätte auch beim Unfall vielleicht auch so ein bisschen mehr Zeit zum Trauern gegeben, weil ich habe einen Unfall gehabt, der hat mein Leben zu 180 Grad gedreht. Ich bin kein Leistungssportler mehr, ich hatte andere Pläne. Ist auch okay, wenn man kurz sagt, pass mal auf, die Stunde jetzt hier, die gebe ich mir mehr und heule einfach und weine, weil es einfach auch traurig ist, weil es anders ist. Ich habe das Leben einfach nicht so gewollt, wie es auch ist. Danach kann man aber sagen, okay, jetzt war ich traurig. Jetzt gucken wir mal, wie es funktionieren kann. Genau wie man sagen kann, ich darf jetzt einfach auch mal in der Kabine sein. Die Jungs dürfen sich einfach auch mal freuen. Wir dürfen uns verdammt nochmal über ein geil gewordenes Spiel auch freuen, weil 3 Punkte sind 3 Punkte.
Voll,
ist cool.
Voll wichtig.
Und danach gehen wir raus und gucken und stellen uns zur Presse und sagen, okay, so und so machen wir es einfach auch weiter. So, das eine schießt das andere nicht aus. Das habe ich aber erst jetzt gelernt. Leider.
Wir hatten es ja vorhin mit der Überholspur. Deine Jugend und generell dein Leben, das war so ein Leben auf der Überholspur. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, am Ende hast du dich selbst überholt und warst ab einem gewissen Punkt besser als du selbst. Und du hast nach deinem Unfall auch nochmal in einem anderen Interview gesagt, ich war dann plötzlich frei. Was meintest du damit?
Der Unfall selber oder die Diagnose Querschnittslähmung hat ja für mich entschieden, kein Leistungssport mehr sein zu können. Oder so wie ich hätte Paralympics machen können, aber für mich war das nie ein Thema. Also
hättest du die Entscheidung selber treffen können, ich höre auf mit Leistungssport? Glaubst du, das hättest du gepackt, wenn du dich so beschreibst, dass du mental komplett ausgebrannt warst?
Ah, das wäre, glaube ich, anders. Ich weiß gar nicht. Also ich wäre definitiv die Spiele in Tokio gefahren. Die Frage ist, wie es mir gegangen wäre. Also ich denke wahrscheinlich auch, dass sie nicht unerfolgreich gewesen wären. Schließlich noch ein, zwei Goldmedaillen hier und da geholt auf alle Fälle. Die Frage ist halt nur, wie es mir danach gegangen wäre. Ob ich hätte ein richtiges Burnout gehabt oder ob ich depressiv verfallen wäre oder ob ich hätte irgendwann gesagt, ey Leute, wisst ihr was, das ist hier irgendwie nicht richtig, ich hole mir jetzt Hilfe. Also ich weiß nicht, ob ich hätte Fahrradkette. Ich weiß nicht, wie es mir gegangen wäre. Vor Schuh wäre, ich hätte sicherlich ein, zwei Medaillen geholt, aber die Frage halt, wie es mir mental gewesen wäre. Und jetzt durch einen Unfall weiß ich einfach auch, dass es wichtig ist, dass man physisch und psychisch gesund Erfolge holen kann, dass das eine das andere ausschließt. Und durch einen Unfall bin ich aber auch so rausgerissen worden, weil, wie gesagt, für mich wurde ja entschieden, beim Leistungssport aufhören zu müssen, so wie ich das kannte, weil als querschnittsgelähmte Frau kann man keinen Radsport mehr machen, weil man braucht Beine. Es war krass. Es hätte mir, als ich da lag und zu Bibi gesagt habe, so kurz vor der ersten OP, Bibi, ich höre auf. Es hätte mir jemand einen Stein von meinen Schulter genommen. Also ich habe mich auf einmal so befreit gefühlt, niemand mehr beweisen zu müssen, was ich kann. Sondern halt, es nur noch um mich geht und nichts anderes mehr. Und was ich auch sage, es ist halt, das hört sich so schwarz an und so traurig an, aber wo ich einfach eigentlich eine fantastische Leistungssportzeit hatte. Ich meine, ich habe jeden Kontinent in meinem Reisepass. Ich war privilegiert, dass ich die Welt gesehen habe. Ich habe Freunde auf der ganzen Welt. Ich habe unfassbar tolle Erfolge. Welcher Leistungssportler kann denn sagen, dass man halt so lange auch umgeschlagen ist? Das ist de facto fast nicht möglich eigentlich, ne? Also ich habe eine krass privilegierte Zeit gehabt und konnte es keine Sekunde genießen. Na, und wie ich dann da raus bin, das war so wirklich so, durchatmen, gucken und denken, es war echt eine geile Zeit, ey. Warum habe ich das nicht schon vorher gemacht? Ist doch viel, hör mal, ist doch viel schöner, wenn man sich freut, ist doch viel cooler. So. Es ist, deswegen sage ich, das ist das Einzige, was ich hatte, so bereue über der Zeit auch. Und dieses irgendwie zwangsweise daneben, also als wenn man so daneben ins Leben tritt und von außen mal drauf guckt und so dann mal alles so mal so zu reflektieren und nochmal durchzuatmen, nochmal so zu sondieren, noch was da gewesen ist, das war das, was der Unfall mir auch geschenkt hat. Auch dieses wirklich aus diesem Hamsterrad raustreten und zu lernen oder jetzt anzuerkennen, zu lernen, A, Gefühle zuzulassen und B, stolz auf sich zu sein.
Brauchtest du in der Zeit nach deinem zweiten Unfall denn psychologische Hilfe, um mit diesem ganzen Input und Impact auf deinen Körper klarzukommen?
Also ich bin echt froh, dass die Frau, die mich da betreut hat, die war echt knallhart. Die wollte auf alle Fälle. Es war verpflichtend, dass ich eine traumatologische Behandlung hatte. Und ich weiß noch, die kam das erste Mal. Und da kam sie und sagte so, Frau Vogel, wie geht's, wenn Sie nicht mal laufen können? Ich sage, junge Frau, was soll denn die beschissene Frage jetzt auch? Ist kacke, danke, passt schon, da ist die Tür. Also ich habe die wirklich rausgeschmissen. So, weil ich dachte, was willst du mit dieser Kacke um die Ecke jetzt hier? Was fragst du mich das jetzt? Ist scheiße, danke. So, und die ist aber hartnäckig geblieben und hat festgestellt, dass man mit mir mit so auf dieser Gefühlsebene so gar nicht kann. Und hat dann immer mir so erklärt, was der Prozess dahinter ist, was sie in der Lehre gelernt hat. Und so ein Bild, das fand ich immer ganz gut. Daran denke ich auch immer, wenn ich an so eine neue Situation komme, war, dass man im Leben hat man ja so Brücken. Also man hat so Problem und Lösung und man baut dann immer so Brücken dazwischen, wie was funktionieren kann. Und durch so einen Unfall, wie ich hatte, sind diese ganzen Brücken kaputt. Das heißt, ich habe ja keine Routine mehr. Das heißt, ich muss für jede Sache, die mir jetzt irgendwie unbehaglich vorkommt, die mir neu vorkommt, neue Brücke bauen. Das finde ich so eine geile, sinnbildliche Idee. Also ich bin dankbar, dass sie dahinter geblieben ist und echt ein halbes Jahr war die einmal die Woche bei mir und wir haben dann immer echt viel, viel gesprochen, auch viel geweint, viel geschrien und auch einfach, wie du sagst, neutral im dritten Thematik nochmal durchgegangen, auch Gefühle, Emotionen aber nochmal angebracht und mir immer erklärt, was der Prozess psychologisch in meinem Kopf da gerade abgeht, was es irgendwie auch ist. Das hat mir dann echt, echt geholfen.
Und du hast dann ja auch in einem weiteren Sinn vom Brückenbauen quasi weitergemacht und bist vor allen Dingen total schnell dann auch wieder aktiv geworden. Du bist dann ein Jahr später nicht Weltmeisterin irgendwo geworden, aber hast was gemacht, was ich mir ähnlich anstrengend vorstelle. Du bist in den Stadtrat in Erfurt gegangen und hast Politik gemacht. Wie kamst du dazu?
Im Sinne von, ich sag erstmal ja, bevor ich Nein sage. Es war so eine Phase, als ich nicht so richtig wusste, wenn ich das Krankenhaus mal verlasse, wie sieht das Leben so aus, wie fühle ich meinen Tag irgendwie, mein Leben lang wurde mein Tag bestimmt von Trainingsplänen und wie wir die gestalten, weil in so und so Phase halt wieder ein neuer Wettkampf stattfindet. Also, und drumherum hat man sein Leben irgendwie so gestrickt. Ne? Du bist ja auch kein Robin, man weiß, da ist ein Spiel und da ist, wie auch immer, WM-Quali geht los, however. Und drumherum guckt man so, okay, Privatleben hat man auch noch so ein bisschen irgendwie so, wie macht man das? Auf einmal war das auch für mich neu zu lernen, zu wissen, ey, ich muss meinen Plan jetzt selber machen. Also ich muss meinen Tag ja irgendwie auch selber füllen. Wie geht denn das überhaupt? Wie mache ich das? Hä? Komisch. dann hatte mich der Erfurter Stadtrat gefragt, ob ich nicht Bock hätte, für die zu kandidieren. Und bin dann parteilos für die CDU bin ich angetreten und auch dann auch Listenplatz 3 sogar direkt gekommen. Also ich bin dann direkt eingezogen auch tatsächlich und habe gedacht, irgendwie ist doch, ich hasse das, dieses Meckern, Meckern, Meckern und nicht selber machen. Und ich dachte, okay, da darf ich meckern und kann auch machen. Habe die Welt dadurch einen Sport gesehen, als Polizistin gesehen, jetzt auch als Frau mit Behinderung einfach auch gesehen und hatte dann versucht, in der Zeit, als ich im Stadtrat saß, einfach auch die Themen mit reinzubringen, also die Sichtweisen einfach auch mit reinzubringen. Also es war verrückt und ich finde, es war eine sehr lehrreiche Zeit und ich bin jetzt unfassbar diplomatiefähig geworden. Im Sinne von, bei vielen Streiten bin ich echt die Ruhe selbst. Es gibt wenig für mich so, ich gucke hier in den Raum gerade rum, ein paar, die mich ja kennen noch. Also mich bringt echt wenig aus der Fassung. Also aus Rage bringt mich echt wenig, tatsächlich.
Aber das scheinst du ja auch einigen voraus zu haben, wenn ich auf den Thüringer Landtag gucke. Aber das Thema...
Das ist ein ganz anderes Thema.
Genau, da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Wir müssen langsam zum Ende kommen. Robin hat gleich noch eine Videosession. Ich muss unbedingt Carrot Cake mit dir jetzt gleich noch essen. Dementsprechend kommen wir zu unseren letzten Fragen. Die machen wir jetzt ganz kurz. Kurze Fragen, kurze Antworten. Was sind deine schönsten Erinnerungen im Leben?
Oh, ich hasse so eine, als wenn, sag mal, kann ich kurz antworten? Wir haben es ja schon unterhalten. Sehe ich es aus, wenn ich kurz antworten kann? Kann ich nicht. Sorry. Oh, schönste Erinnerung. Also klar, so WM-Medaillen machen Spaß. Mein Partner hat mal dieses Jahr einen Antrag gemacht, Terra dieses Jahr. Ist auch ganz toll. Aber ich glaube, die schönsten Erinnerungen sind immer dann, wenn man über sich hinausgewachsen ist. Wenn man irgendwas geschafft hat, was man vorher nicht dachte zu schaffen. Ne? Ob das jetzt, so ein Bungee-Jumping-Sprung ist oder irgendeine Hindernis oder irgendeine Abiturprüfung oder Klettern, however, also irgendwas. Ich bin letztens mein First Trainer hat so ein Seil und da musste ich quasi das Seil hochklettern, also ohne Beine quasi Seil hoch und wieder runter. Das war schon krass, ey. Da dachte ich so, ja, das ist geil eigentlich. Das kann ich jetzt, das ist cool.
Nehmen wir das als schönste Erinnerung, wie ich ein Seil hoch und runter geklettert bin. Wahnsinn. Wovor hast du Angst?
Vor Dingen, die ich in meiner Hand habe. Ich mag gern Kontrolle. So wie man sie gern hat. Also ich habe vor Dingen Angst, die ich nicht beeinflussen kann und die mich irgendwie negativ tangieren können. So, das macht mir, glaube ich, Angst.
Was ist die wichtigste Fähigkeit des Menschen?
Empathie. Ich glaube, es ist das, was uns von vielen Sachen einfach auch unterscheidet, auch oder von Arschlöchern unterscheidet oder auch von Tieren unterscheidet. Also Empathie.
Was war der wichtigste Ratschlag, den du bekommen hast in deinem Leben?
Alle kochen nur mit Wasser. Das muss ich vielleicht erklären kurz, oder?
Gerne.
So, es war eine Unova-Meisterschaft in Mexiko, eine Outdoor-Radrennbahn und da war gerade Regenzeit. Und Mexiko-Regenzeit heißt, dass das von jetzt auf gleich orkanartig runterkommt. Dann regnet es 1-2 Stunden so richtig, als wenn du denkst, die Welt geht unter. Und das Problem ist aber, wenn du halt Zeitplan über den ganzen Tag hast, einfach auch dich auf deinen WM-Goldkampf vorbereiten musst und nicht so richtig weißt, wann geht's los, du machst Warm-up, die Zeit ist nochmal verschoben. Also es war so wirklich ein Hoch und Runter und es war ein sehr, sehr schwieriges Turnier. Und mein Bundestrainer sagt, du weißt was? Ey, die kochen alle mit Wasser. Also die kämpfen alle so wie du heute gegen die Gegebenheiten. Aber wer am besten damit klarkommt und es am ehesten akzeptiert, der wird Weltmeister.
Den habe ich auch sehr oft von meinen Jugendtrainern gehört tatsächlich. Und er klingt vielleicht banal, aber viel Wahres ist sicherlich dran. Das muss man einfach so festhalten, das stimmt.
Also es hat sportlich sich nicht niedergeschlagen, aber ich koche extrem viel mit Rotwein. Aber das am Rande noch angemerkt. Was ist der wichtigste Ratschlag, den du geben kannst?
Auch versöhnlich mit sich selber zu sein. Also verlieren ist auch okay. Man kann nicht jeden Tag gewinnen. Aber morgen kann ich wieder gewinnen, wenn ich heute verliere.
Boah, was ein starkes Schlusswort. Nils, da brauchen wir ja gar nichts mehr anfügen. Das ist ja wunderbar, Christina. Wie kann man nur so schön die Folge beenden?
Eine wichtige Frage müssen wir aber natürlich noch am Ende stellen. Wir müssen nochmal zurückgehen auf deinen Unfall 2018, auf die schwere Zeit damals. Und eine Frage liegt im Grunde auf dem Tisch. Hattest du deine Steuererklärung gemacht?
Ja, ich sitze noch hier, nicht im Knast, weißt du so.
Ey, Christina, vielen, vielen Dank. Wir hätten noch so viele Themen, über die wir sprechen könnten. Gerade das ganze Politische, vor allen Dingen auch das ganze Inklusive. Also wie steht's mit der Inklusion in Deutschland? Das ist ja auch eine komplett neue Welt im wahrsten Sinne des Wortes.
Scheiße. Davon mal, ne?
Okay, die Frage habe ich mir verkniffen.
Das lassen wir als Cliffhanger stehen.
Die Frage habe ich mir verkniffen, weil ich gedacht habe, da kriege ich keine schnelle Antwort, aber da kommt es dann ganz, ganz fix. Christina, vielen Dank für die klaren Worte, für die wahren Worte. Vielen Dank, dass wir hier mit dir sitzen durften und du uns in deinen Kopf und in dein Leben mitgenommen hast.
Ich danke euch ganz, ganz toll.
Christina, auch von meiner Seite aus ganz, ganz herzliches Dankeschön. Grazie mille. Es war ein wirklich sehr intensives, inspirierendes Gespräch. Habe einiges mitnehmen dürfen, einiges mitnehmen können. Deine Rationalität, wie du die Dinge angehst und wie rational du auf scheinbar sehr schwere Situationen blickst, das finde ich unglaublich inspirierend. Behalte das bitte bei, neben den ganzen anderen tollen Eigenschaften, die wir heute von dir kennenlernen durften. Danke dir für deine Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder live und in Farbe. Bis dahin. Alles Gute und bleibt gesund, ihr Lieben.
Ja, und das war auch schon wieder unsere neue Folge mit Christina Vogel. Was Christinas nächstes Abenteuer wird, das werden wir sicher bald erfahren. Jetzt im Sommer hat sie erstmal geheiratet, dazu gratulieren wir und wir haben noch einen Hinweis in eigener Sache. Mein guter Freund Jan hat vor etwas mehr als einem Jahr ausgerechnet an seinem Junggesellenabschied das gemacht, was unsere Eltern uns immer verboten haben. Er ist kopfüber in ein unbekanntes Gewässer gesprungen. Seitdem ist er querschnittsgelähmt und kämpft sich zurück ins Leben. Falls ihr Jan unterstützen wollt, könnt ihr das auf take-i-walk.de. Mir würdet ihr damit eine Riesenfreude machen. Der Link dazu ist auch in den Shownotes. Bei uns ist dann in 2 Wochen Andreas Wellinger zu Gast. Einer unserer erfolgreichsten Skispringer aktuell. Auch wenn man das vor einer neuen Saison nie genau sagen kann. Weil Millimeter am Ende über alles auf der Piste entscheiden. Was genau das bedeutet, das erfahrt ihr dann in der Folge. Bis dahin hört gerne mal in unsere anderen Folgen rein. Zum Beispiel mit Tim Bensko, meine persönliche Lieblingsfolge. Oder mit Christian Günther, dem Captain vom SC Freiburg. Abonniert den Podcast gern, um nichts zu verpassen. Aber am wichtigsten, bleibt positiv. Achtet auf euch.
Das war Wie geht's? Mit Robin Gosens. Ton und Schnitt Robin Richter. Sounddesign Robin Richter und Jonas Hafke. Produktion und Management Julian Bruckmann. Redaktion Nils Stratmann und Robin Gosens. Wie geht's erscheint alle 2 Wochen. Überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.